Kapitel 52 Der Mitternachtsruf.
Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen.
Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!
Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.
Im Sommer 1844 entdeckten die Adventisten den Fehler in ihren Berechnungen der prophetischen Zeitperioden und korrigierten ihren Standpunkt. Das Ende der 2300 Tage in Daniel 8, Vers 14, das sich, wie alle glaubten, bis zum zweiten Kommen Christi hinzog, lag nach ihrer Annahme im Frühling 1844. Doch jetzt erkannte man, dass diese Periode erst im Herbst des gleichen Jahres endete, und alle Adventisten richteten ihren Blick auf diesen Zeitpunkt für das Kommen des Herrn. Die Verkündigung dieser Zeit war eine weitere Erfüllung des Gleichnisses von der Hochzeit, deren Übertragung auf die Erfahrung der Adventisten bereits klar erkannt worden war. So wie sich im Gleichnis um Mitternacht ein Schrei erhob und die Ankunft des Bräutigams ankündigte, erfüllte sich dies auch genau in der Mitte zwischen dem Frühling des Jahres 1844, den man zuerst für das Ende der 2300 Tage gehalten hatte, und dem Herbst desselben Jahres, in dem, wie man später erst herausfand, diese Zeit tatsächlich enden sollte. Es war der gleiche Ruf wie in dem Gleichnis zu hören.
Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm zu begegnen.
Wie eine Flutwelle ergoss sich die Bewegung über das Land. Sie ging von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, bis in die entlegensten Orte, bis das wartende Volk Gottes völlig aufgeweckt war. Diese Verkündigung ließ den Fanatismus verschwinden wie die Sonne den Frühreif. Die Gläubigen fanden ihren Standpunkt wieder, und neue Hoffnung und neuer Mut belebte ihre Herzen. Das Werk war frei von allen Übertreibungen, die sich immer zeigen, wenn menschliche Erregung nicht vom Einfluss des Wortes und Geistes Gottes beherrscht wird. Es glich den Zeiten der Demütigung und Umkehr zum Herrn, die im alten Israel den Botschaften des Tadels durch seine Diener folgten. Es trug die Merkmale, die Gottes Werk in jedem Zeitalter gekennzeichnet haben. Überschwängliche Freude war nur wenig vorhanden. Stattdessen wurden die Herzen gründlich erforscht, Sünden bekannt und der Welt entsagt. Die Sorge der kämpfenden Gläubigen lag darin, für die Begegnung mit dem Herrn vorbereitet zu sein. Mit anhaltendem Gebet und ungeteilter Hingabe weihten sie sich Gott. Der Mitternachtsruf war nicht so sehr eine Sache der Beweisführung, obwohl der Schriftbeweis deutlich und überzeugend war. Er wurde von einer vorwärts treibenden Macht begleitet, die die Seele bewegte. Es gab keinen Zweifel und keine Fragen. Bei dem triumphalen Einzug Christi in Jerusalem strömte das Volk, das sich aus allen Teilen des Landes zum Fest versammelt hatte, zum Ölberg und schloss sich der Menge an, die Jesus begleitete. Die Begeisterung der Stunde erfasste sie, und alle stimmten in den Ruf ein.
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
In gleicher Weise spürten die Ungläubigen, die zu den Versammlungen der Adventisten strömten, einige aus Neugier, andere nur um zu spotten, die überzeugende Kraft, die die Botschaft
»Siehe, Siehe, der Bräutigam kommt.
Begleitete. Zu jener Zeit herrschte ein Glaube, der Gebetserhörungen zur Folge hatte. Ein Glaube, der die Belohnung sicher in sich birgt. Wie Regenschauer auf die durstige Erde fiel der Geist der Gnade auf die ernsthaft Suchenden. Diejenigen, die erwarteten, bald von Angesicht zu Angesicht vor ihrem Erlöser zu stehen, empfanden eine feierliche, unaussprechliche Freude. Die besänftigende, mäßigende Kraft des Heiligen Geistes taute die Herzen auf, als die Gnadenschauer der Herrlichkeit Gottes auf die treuen Gläubigen fielen. Alle, die die Botschaft angenommen hatten, näherten sich bedachtsam und feierlich dem Zeitpunkt, an dem sie ihrem Herrn zu begegnen hofften. Jeden Morgen hielten sie es für ihre erste Pflicht, sich ihrer Annahme bei Gott zu vergewissern. Ihre Herzen waren innig vereint, und sie beteten viel miteinander und füreinander. Oft kamen sie an abgelegenen Orten zusammen, um Zwiesprache mit Gott zu halten. Ihre Fürbitte stieg von Feldern und Hainen zum Himmel empor. Die Gewissheit ihrer Annahme war ihnen wichtiger als die tägliche Nahrung. Wenn eine Wolke ihr Gemüt verfinsterte, ruhten sie nicht eher, als bis sie beseitigt war. Wenn sie die vergebende Gnade spürten, sehnten sie sich danach, den zu sehen, den sie liebten. Aber noch einmal sollten sie enttäuscht werden. Der erwartete Zeitpunkt ging vorüber und ihr Erlöser erschien nicht. Mit unerschütterlichem Vertrauen hatten sie seinem Kommen entgegengesehen. Jetzt empfanden sie genauso wie Maria, als sie das leere Grab vorfand und weinend ausrief:
Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.
Ein Gefühl heiliger Scheu und die Angst, die Botschaft könnte doch wahr sein, hatten die ungläubige Welt eine Zeit lang in Schranken gehalten. Auch als die Zeit überschritten war, hielt dies noch eine Zeit lang an. Man wagte nicht, über die Enttäuschten zu triumphieren. Doch als kein Anzeichen des Zornes Gottes erkennbar wurde, erholten sie sich von ihren Ängsten und begannen wieder mit ihren Vorhaltungen und ihrem Spott. Eine große Anzahl, die sich zum Glauben an das baldige Kommen des Herrn bekannt hatte, gab ihren Glauben auf. Der Stolz einiger Menschen, die sehr zuversichtlich gewesen waren, war so tief verletzt, dass sie am liebsten der Welt entflohen wären. Wie Jona klagten sie Gott an und wollten lieber sterben als leben. Alle, die ihren Glauben auf die Meinung anderer Menschen und nicht auf Gottes Wort gegründet hatten, waren schnell bereit, ihre Ansichten erneut zu ändern. Die Spötter zogen die Schwachen und Feigen auf ihre Seite. Sie schlossen sich zusammen und erklärten, jetzt sei nichts mehr zu befürchten oder zu erwarten. Die Zeit sei vorbeigegangen, der Herr nicht gekommen, und die Welt würde noch Jahrtausende so bleiben. Die ernsthaften, aufrichtigen Gläubigen hatten alles für Christus aufgegeben und seine Nähe verspürt wie nie zuvor. Sie hatten, wie sie glaubten, der Welt die letzte Warnung gegeben und erwartet, bald in die Gemeinschaft des göttlichen Meisters und der himmlischen Engel aufgenommen zu werden. Größtenteils hatten sie sich von den Ungläubigen zurückgezogen und voller Verlangen gebetet.
Komm, Herr Jesus, komme bald!
Aber er war nicht gekommen. Die schwere Last der Sorgen und Schwierigkeiten des Lebens jetzt wieder auf sich zu nehmen und den Spott und Hohn der Welt zu ertragen, war in der Tat eine schreckliche Glaubens- und Geduldsprüfung. Dennoch war diese Enttäuschung nicht so groß wie die der Jünger zur Zeit Christi. Als Jesus im Triumphzug in Jerusalem einritt, waren seine Nachfolger fest davon überzeugt, dass er den Thron Davids besteigen und Israel von seinen Unterdrückern befreien würde. Mit großen Hoffnungen und freudiger Erwartung wetteiferten sie miteinander, ihren König zu ehren. Viele breiteten ihre Mäntel wie einen Teppich vor ihm aus oder streuten grüne Palmzweige auf seinen Weg. Begeistert schlossen sie sich dem freudigen Ruf an.
Hosianna, dem Sohn Davids!
Als die Pharisäer beunruhigt und wütend über diesen Freudenausbruch von Jesus verlangten, seine Jünger dafür zu tadeln, erwiderte er:
Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.
Die Prophezeiung musste erfüllt werden. Die Jünger führten Gottes Absicht aus, mussten aber dennoch eine bittere Enttäuschung erleben. Nur wenige Tage später wurden sie Augenzeugen seines qualvollen Todes und mussten ihn ins Grab legen. Nicht in einem einzigen Punkt hatten sich ihre Erwartungen erfüllt. Ihre Hoffnungen starben mit Jesus. Erst nachdem er sieghaft aus dem Grab hervorgegangen war, konnten sie begreifen, dass alles durch die Prophetie vorausgesagt worden war und
Christus leiden und von den Toten auferstehen
musste. In gleicher Weise erfüllten sich die Prophezeiungen durch die erste und zweite Engelsbotschaft. Sie wurden zur rechten Zeit gepredigt und erfüllten die Aufgabe, die Gott durch sie verwirklichen wollte. Die Welt hatte erwartet, die ganze Lehre des Adventismus würde aufgegeben, falls die Zeit vorüberginge und Christus nicht kommen würde. Aber während viele aufgrund dieser großen Herausforderung ihren Glauben aufgaben, blieben einige wenige treu und standhaft. Sie konnten keinen Fehler in ihren Berechnungen der prophetischen Zeitabschnitte entdecken. Auch ihre fähigsten Widersacher konnten die Berechnungen und Auslegungen nicht umstoßen. Es war richtig, dass das erwartete Ereignis nicht stattgefunden hatte. Doch selbst das konnte ihren Glauben an das Wort Gottes nicht erschüttern. Gott verließ sein Volk nicht. Sein Geist wohnte immer noch bei denen, die das Licht nicht voreilig verleugneten, das sie empfangen hatten, und die Adventbewegung nicht verurteilten. Der Apostel Paulus, der alle Jahrhunderte durchschaut hatte, schrieb Worte der Ermutigung und Warnung für die Geprüften und Wartenden in dieser schwierigen Lage.
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld
aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten.
Ihre einzige Sicherheit bestand darin, das Licht, das sie bereits von Gott empfangen hatten, zu bewahren, an seinen Verheißungen festzuhalten, im Schriftstudium fortzufahren und geduldig zu warten und zu wachen, um weiteres Licht zu empfangen.